Radio Chico, zu jeder Zeit die beste Wahl.
Dorothea Losli hat Theologie und allgemeine Ökonomie studiert. Sie hat eine Einzelfirma gegründet, kreative Entwicklungsberatung heisst die, und sie arbeitet die meiste Zeit für Ecuador. Dort engagiert sie sich für die indigenen Völker. Zu dem Thema hält sie auch einen Vortrag am Freitag, am 6. März, im Saal der Unity Schweiz zu Bern. In den nächsten Minuten erfahren wir von ihr mehr über ihre Projekte und ihr Engagement. Der Titel von ihrem Vortrag ist «Sumac Causai».
«Sumac Causai» bedeutet, auf Spanisch ist es übersetzt «Buen Vivir» und bedeutet «gutes Leben». Aber gutes Leben bedeutet eben von den indigenen Völkern nicht einfach gang wie mehr oder besser gang wie mehr Sachen haben, sondern ein genügsames Leben mit der Natur zusammen, was allen gut geht und nicht einfach ein Einzelner sich kann viel Reichtum aneignen und die anderen haben nichts. Das gute Leben macht doch der Mensch glücklich, dass man auf diese Faktoren mehr achtet und da möchte ich gerne eben das indigene System vorstellen als Möglichkeit, die auf viel, viel Erfahrungen beruht. Es sind ja nicht nur einfach die Indigenen zu Ecuador, die das so leben. Also wir kennen es von allen indigenen Völkern. In Afrika redet man vom Ubuntu. Ist eigentlich auch das gleiche System. Also es ist einfach, wenn sich einer alleine auf Kosten von anderen oder von der Umwelt tut, bereichern, gilt das als negativ. Also es sollen alle Nutzen haben davon. Erst dann ist es gut.
Der indigenen Bevölkerung in Ecuador wird das Leben nicht einfach gemacht. Über 50% der Menschen sind entweder indigen oder stammen von einem gemischten Elternpaar ab. Also ein älterer Teil ist weiss, der andere indigen. Diese Gruppe nennt man Mestizen. Und diese grosse Gruppe hat im ecuadorianischen Parlament genau einen Vertreter. Dorothea Losli unterstützt sie mit ihrer freiwilligen Arbeit sowohl in der Schweiz als auch regelmäßig vor Ort in Ecuador.
Eins ist nach wie vor die Unterdrückung und der Rassismus, der in den letzten Jahren wieder zunimmt. Und das hat aber auch damit zu tun, dass eben die Regierung weisse Regierung ist und ihnen eigentlich das Land unter den Füssen wegverkauft, weil sie seit eh und je dort waren und keine Papiere haben. Und einfach für Rohstoffabbau, also gerade im Regenwald ist sehr viel verschiedene Rohstoffe, ist sehr reich. Und da werden sie einfach dann vertrieben. Es reicht nicht mehr ihre kleinen Parzellen, die ihnen noch bleiben, für das Leben.
Wie können sie sich da am besten dagegen wehren?
Am besten dagegen wehren ist, wenn sie auch drei rechtliche Schritte machen können. Dazu brauchen sie aber auch Bildung, sie brauchen einen gymnasialen Abschluss, sie brauchen ein Studium, dass sie ernst genommen werden mit ihrer anderen Kultur in unserer Kultur. Weil wir haben ja immer das Gefühl, unsere Kultur ist die richtige. Interessanterweise sagen sie aber auch selber, ja, ihr wisst eigentlich mehr als wir, wie die Sachen zusammenhängen und funktionieren. Ihr wisst es, aber ihr macht nichts zum Beispiel gegen Umweltzerstörung und Klimaveränderung.
Beim Thema Bildung, wo muss man da am meisten daran arbeiten?
Es ist so, dass sie nach ecuadorianischer Verfassung haben sie jetzt recht, ihr eigenes Bildungssystem, also in diesem System zu unterrichten. Das nennt sich sogenanntes Bilingue-System, also dass sie auch ihre Sprache unterrichten dürfen. Es hat in Ecuador insgesamt 14 verschiedene indigene Völker. Und jedes hat eigentlich wie seine eigene Sprache, aber die sind zum Teil, sie sind eng verwandt. Und der grösste Teil redet Quechua oder versteht dem Quechua. Und das ist jetzt so am Arbeiten, an einem Quechua. Man muss sich vorstellen, wie wenn wir unsere verschiedenen Dialekte ein Dialektbuch machen wollen, das alle verstehen. So die sie jetzt im Moment probieren, das Quechua zu verschriftlichen. Es gibt schon einzelne Sachen. Es gibt zum Beispiel auch Dichter, die das niedergeschrieben haben und so. Aber einfach als konkrete Schulbücher gibt es näher nichts, oder? Es gibt einzelne Sachen. Es gibt sogar jetzt ein Diktionär, Spanisch Quechua. Und, ja, sie sind intensiv am Arbeiten dran. Man muss sich ihre Schulen vorstellen, fast ein bisschen wie hier Pestalozzi-Schulen oder Steiner-Schulen. Ihr Ziel ist, aus jedem Kind das Beste rauszuholen, dort, wo es Talent hat. Für sie muss nicht jedes einfach die gerade Schulweg gehen mit Gimmer und so. Sie sagen, es gibt auch ganz wichtig, gute Gärtner und so weiter, die dann dort drinnen gefördert werden, in diesen Interessen. Und die Lehrer, die machen mehr. Also im Moment wird ja das hier auch sehr proklamiert, mehr als Coaches, die die Kinder selber lernen und ihren Interessen nachgehen. Und was ihnen aber fehlt, ist, durch Kolonialismus ist ihnen verboten worden, ihre Sprache niederzuschreiben. Es ist ihnen lange verboten worden, ihre Sprache zu reden. Und jetzt gibt es eigentlich nichts Schriftliches. Und sie brauchen Schulbücher in ihrer Sprache, dass ihre Kultur so auch weiterleben kann. Ich denke, es ist eine Kultur, die für uns in der heutigen Zeit mit den Klimaveränderungen ganz wichtig ist, dass man das anschaut, dass man ein anderes ökonomisches System auch möglich ist. Und dann tun wir vor allem eben Schulbücher, die sie selber machen. Aber es braucht ja für das Druck und so braucht es Finanzen. Und dann mache ich vor allem für sie hier Fundraising.
Und wie sind Sie ursprünglich mit dem Thema oder mit dem Land Ecuador in Berührung gekommen?
Ich habe mich entschlossen, im 2013 selbstständig zu machen. Und der Mann hat noch viel Überzeit gehabt. Und dann haben wir gefunden, wir machen eine längere Auszeit. Und haben aber gefunden, wir wollen nicht die ganze Zeit nur einfach umreisen, sondern noch etwas so weitergeben von unserem Wohlstand. Und sind dann mehr oder weniger per Zufall in den Regenwald nach Ecuador gekommen, wo wir eine Lehrerweiterbildung machen sollten. Das war von einem Hilfswerk aus, von einem Kleinen. Und da haben wir gesehen, wie quer das ist. Also die brauchen nicht Lehrerweiterbildung, aber was sie brauchen, ist ihr Material, weil sie sonst gar nicht unterrichten können. Und ja, sie haben ja auch Auflagen, was sie müssen unterrichten. Sie müssen zum Beispiel auch Englisch unterrichten und haben aber alle diese Sachen nicht, um das zu machen. Und haben gemerkt, die Lehrer wüssten schon, wie eine Schule haben. Also die haben alle, wie alle anderen, haben sie auch Lehrer als Beruf studiert. Aber ihnen fehlt einfach das Material. Und dann haben wir gefunden, also können wir so nicht machen. Aber ich habe ein Nachdiplom gemacht in nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit und habe dann gesagt, aber wir können zusammen schauen, was euch nützen würde. Und dort ist mir so bewusst geworden, dass ganz viel, wie sie leben und was sie machen, einfach nicht berücksichtigt wird. Man tut ihnen einfach unsere Sachen bringen, ohne zurückzufragen, was braucht ihr? Was ist für euch wichtig? Weil sie wissen eigentlich genau, was sie brauchen. Aber es funktioniert anders. Sie machen sogenannte Mingas, heisst das. Das sind die Dorfgemeinschaften. Es gibt wenig einfach Dörfer, wie wir Dörfer kennen. Es ist irgendein Schulzentrum, wo sie probieren, in die Mitte zu stellen. Und nachher ist einfach ein grosser Umkreis, wo jeder mit seiner Landwirtschaft und mit seinen Gärten drumherum ist. Und das kann auch einen Durchmesser haben von 30 Kilometern. Also auch sehr weite Schulwege und so weiter. Und insgesamt sind es dann vielleicht 300 Leute. Und dann gibt es, je nachdem, was ist, kann es auch nur 80 Leute sein. Also wie bei uns fast die politischen Gemeinden, oder? Wir haben es ja hier, die Almende, hat es ja das auch eigentlich auch gegeben. Die Almende, also die grossen Weiden, haben auch nicht gehört. Und das hat so lange funktioniert, bis sich Einzelne dann plötzlich viel mehr Kühe können leisten konnten, die mehr geraset haben, und dann ist es nicht mehr aufgegangen. Und ich glaube, es geht genau um den Punkt, wo es zu verhandeln gibt, wie viel liegt drinnen, dass es allen nützt. Und wo müssen wir jetzt sagen, du, das ist zu viel. Also das nützt an dir zwar, aber an den anderen nicht mehr. Und das wird in diesen, eben diesen Mingas, wird das diskutiert. Und das ist für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Mir hat es manchmal am Anfang gedacht, hey, das ist einfach ein Palaver, aber bringt nichts. Bis ich dort auch gelernt habe, sie diskutieren so lange, bis es für alle stimmt. Ich kann ein Beispiel sagen, sie haben gesagt, sie bräuchte bei der Schule WC. Hat jemand gesagt. Weil sie das irgendwie, die Leute haben ja auch auf ihren Handys Internet und alles, oder? Sie müsste für die Schule auch WC haben. Da ist diskutiert worden, WC, okay, ja. Dann haben andere gesagt, ja, aber wir müssen zuerst ja das Wasser auch noch haben dazu. Und wenn wir Wasser für die WC nehmen, für mit diesen Spülungen, wie zu Europa hat, dann haben die weiter oben kein Wasser mehr. Und dann haben dann Frauen vor allem gesagt, aber wenn es in der Schule WC hat und wir haben daheim keine WC, dann nützt das nicht so viel. Und wir müssten ja den Kindern auch lernen, wie mit einem WC umgehen. Das WC ist eigentlich etwas Grusiges nach ihnen. Weil bei ihnen, sie haben ihre Schäufele und die einfach ein Loch und die vergraben. Und sie finden WC, die auch im gleichen Ort gehen, finden sie extrem etwas Grusiges. Und dann haben sie gefunden, wenn schon, müssen wir den Kindern ja daheim das lernen. Wenn sie es noch mehr Schule lernen, das kann nie funktionieren. Ja, richtig, dass es zum Alltag gehört, wie man mit einem WC umgeht. Und dann hat sich dann auch dort die Frage, wie macht man das? Wie macht man es mit dem Abwasser? Und das ist diskutiert worden und diskutiert worden, bis schlussendlich alle gefunden haben, als erstes brauchen wir eigentlich fangen super Wasser, weil ihr Wasser ist extrem verschmutzt. Sie haben sehr viel Wasser. Aber es ist noch ein Quellwasser an diesem Ort, ist super. Und die anderen ist der Abbau von der Chemie ist extrem verschmutzt. Sie haben ja sehr viel Krebs und Hautkrankheiten und so weiter. Und die haben sie gefunden, eigentlich noch wichtiger ist, anstatt jetzt ein WC-Schul, wo der schlussendlich ein für sich dasteht, ist, dass wir super Wasser haben in die Häuser. Weil sonst die unsere Kinder das Dreckwasser trinken. Und nachher ist das auch gut gewesen. Und nachher haben wir einen Ingenieur bei uns mitgenommen. Der hat gesagt, ja, aber oben nachher wird es ein bisschen schwierig mit dem Wasser. Da hat sich herausgestellt, eine Solaranlage wäre gut, die das Wasser raufpumpt. Und was das Problem ist, sie haben absolut keine Erfahrung, dass man den Hahn abstellt, oder? Oder also überhaupt einen Hahn zu haben. Dann läuft es bei den unteren durch und die oberen haben kein Wasser. Und dann sind sie dann längst so breit, weil sie wissen, wie macht ihr das? Und dann haben gesagt, ja, wir haben Hähne, wir haben Zähler. Und bei uns kostet das Wasser etwas. Dann haben sie das alles lang so breit. Es hat fast wieder einen Tag lang Diskussion gebraucht, bis sie dann auch gefunden haben, wir wollen auch haben und mit dem Geld. Und es soll auch etwas kosten. Sonst haben die oben nie Wasser, weil die Jungen zu viel brauchen. Und dort tun wir dann jemanden von uns beauftragen, dass er zum Ganzen schaut und putzt und so weiter. Und bei den Sonnenkollektoren muss man ja einfach das Glas putzen und so weiter. Jemand, der für das verantwortlich ist. Und wir schauen, wer fähig ist, für das zu machen und dass der Ingenieur den ausbildet. Das ist fast eine Woche Arbeit, bis das so steht. Aber dann funktioniert es.
Gibt es Fortschritte oder gibt es Grund zum Optimismus? Wie ist der Stand?
Ich glaube, es gibt grossen Grund zum Optimismus. Man hat hier nicht so viel gehört. Letztes Jahr, als wir waren, hat es riesige Wanderungen von den Indigenen. Und das war eine kleine Ursache, hat man hier in den Medien lesen können, weil der Benzinpreis erhöht worden ist. Und zwar um ein paar Rappen. Und da hat es hier in den Medien können sagen, da sind jetzt so verschiedene, die da Krawall machen und so. Wir haben es selber miterlebt. Es war absolut nicht so gewesen. Es ist einfach für die Indigenen geht's viel weiter, weil der Staat hat vom Internationalen Währungsfonds haben sie sehr viel Geld wollen, 4,2 Milliarden. Und beim Internationalen Währungsfonds Geld will, dann ist ja eigentlich die Auflage gegangen, dass man Sachen privatisieren und Sachen kürzen, Sozialleistungen. Und da ist einfach bei den Indigenen nachher, haben die das extrem gespürt, weil sie eben schon nichts verdienen. Und wenn sie ihre Gemüse und Früchte auf eine Märit führen oder der Benzinpreis aufgeht, dann ist das für sie einerseits extrem viel. Und andererseits hat die Regierung eben gleichzeitig dem Währungsfonds gezeigt, was sie verbessern wollen. Und das sind alles zusammen neue Gebiete gewesen, Naturschutzgebiete. Und indigene Gebiete, wo es darum ging, Rohstoffe abzubauen. Und die Regierung muss das mit den Indigenen nach Verfassung absprechen und Lösungen suchen. Es ist nichts gemacht worden. Das ist einfach vergeben worden an ausländische grosse Firmen. Und bei den indigenen Völkern ist es so, ihr Widerstand ist laufen. Mit Kind und Kegel. Und da sind sie gegen die Hauptstadt laufen. Von allen Seiten vom Land gegen die Hauptstadt zu laufen und haben das auf die Autobahnen gemacht. Und damit haben sie das ganze Wirtschaftssystem lahmgelegt. Und der Präsident hat Angst bekommen und ist in eine andere Stadt geflüchtet und hat nachher den Ausnahmezustand aufgerufen und die Armee ist aufgefahren. Sie sind einfach friedlich gegen die Hauptstadt gelaufen, um zu zeigen, so geht es nicht mehr weiter.
Das war Dorothea Losli im Interview zu ihrem Engagement in Ecuador. Wer zu diesem Thema noch mehr will hören, der besucht am besten ihren Vortrag bei der Unity Schweiz am Königweg 1a zu Bern. Der findet statt am Freitag, am 6. März, am Abend, am 7. Das Ganze basiert auf Spendenbasis.
Radio Chico, zu jeder Zeit die beste Wahl.